Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Und heute packen wir unsere 7 Sachen und gehen auf Klassenfahrt, fragen uns dabei aber natürlich auch, was ist das eigentlich heute, eine Klassen- oder Stufenfahrt? Und bleibt dafür überhaupt noch Zeit? Und wenn ja, was soll sie dann bringen, die Klassenfahrt? Lernen mitten im Leben, könnte man sich ja vorstellen, im besten Fall durch eigene Anschauung, begreifen, anfassen, das, was sonst fern liegt. Das könnte man vielleicht sagen, aber ist das eigentlich so? Ist das in der Realität so, dass auf der Klassenfahrt die Bildung noch dominiert? Darüber wollen wir sprechen heute bei Campus und Karriere und auch darüber, wie die Realität vielleicht aussehen sollte, wie wir sie uns wünschen. Wohin die Reise geht, machen Klassenfahrten einen Bogen um die Bildung, heißt die Sendung. Wir wollen diskutieren mit Hans-Ulrich Wieneken, dem Leiter der Karl-Schurz-Schule in Frankfurt, die gerade in der Kritik steht, weil sie 2 Leistungskurse mit einem Kreuzfahrtschiff nach Skandinavien geschickt hat. Guten Tag, Herr Wieneken.
Ja, guten Tag, Herr Biesner.
Wir wollen diskutieren mit Lou Marleen Abhuhn, der Landesschülersprecherin in Hessen, die gerade von einer Schulfahrt nach Spanien zurückgekehrt ist. Hallo, Frau Abhuhn.
Ja, hallo.
Und mit Professor Dr. Christian Stolz, Geograf in der Lehrerausbildung an der Uni Flensburg und Autor des Buchs Exkursionsdidaktik. Hallo, Herr Stolz.
Ja, hallo, Herr Biesler.
Und natürlich wollen wir auch gerne mit Ihnen reden, den Hörerinnen und Hörern des Deutschlandfunk. Sie erreichen uns im Studio unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Übrigens europaweit kostenlos. Sie können uns also auch live von Ihrer Klassenfahrt anrufen. Wie ist die Klassenfahrt, auf der Sie gerade sind? Oder wie war die letzte Klassenfahrt oder die Ihrer Kinder? Das interessiert uns. Stand da die Bildung im Zentrum und vielleicht auch die Party? Was erwarten Sie eigentlich von Reisen mit der Schule? Egal, ob Sie Schülerin oder Schüler, Lehrerin oder Lehrer oder ob Sie einfach Eltern sind. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Bevor wir hier aber diskutieren im Radio, da hören wir uns erstmal an, wie Schülerinnen und Schüler sich ihre Fahrten vorstellen und was Lehrerinnen und Lehrer davon erwarten. Anja Nils hat für uns nachgefragt.
Das Schuljahr in Brandenburg hat gerade begonnen und Lehrerin Johanna Matern war bereits mit ihren Schülern eine Woche am Werbellinsee nördlich von Berlin. Ihre ganz neu zusammengewürfelte 7. Klasse sollte sich erst mal kennenlernen.
Wir haben da ganz viele Teambuilding-Events gemacht. Also das ist definitiv eine Klassenfahrt, wo das ganz klar im Vordergrund steht, dass die Klasse eben eine Klassengemeinschaft wird, dass sie sich besser kennenlernen, dass sie Freunde werden. Wir haben das mit Sozialpädagogen zusammen gemacht, die dann diese Teambuilding-Events gemacht haben. Da war schon ab und an mal die Rückmeldung, dass sie eigentlich lieber Freizeit hätten und einfach lieber ein bisschen chillen würden und nicht immer Programm hätten. Aber wenn sie diese Teambuilding-Events hatten, hatten sie immer total viel Spaß.
Dass Klassenfahrten die Klassengemeinschaft verbessern, bestätigen die Schüler dieser Gesamtschule aus Bonn. Allzu viel Programm sollte der Lehrer aber nicht vorgeben.
Ich glaube, so eine ideale Klassenfahrt wäre halt schon, wenn man so in eigenen Häusern, wo man zum Beispiel selber kochen kann und dann demnächst zum Beispiel in Jugendherbergen oder so.
Hat man halt Zeit mit seinen Freunden und mit der Klasse lernt man sich besser kennen.
Ja, auf jeden Fall lange ausschlafen, dann vielleicht ein bisschen Programm, aber auch eher viel Freizeit. Und dass es nicht um 10 Uhr Nachtruhe gibt, das ist auch doof.
Am Gymnasium von Johanna Matern werden in der 9. Klasse Sprachreisen veranstaltet. Die Kinder leben in Gastfamilien, es gibt ein Kulturprogramm und der Tagesablauf ist recht stark durchgetaktet. So etwas finden nicht alle Schüler gut.
Ich finde halt auch so eine Klassenfahrt eher so chilliger besser. So eine Mischung halt so mit Sachen so wie Freizeit, aber nicht so Museen oder so, weil das kann man auch hier machen.
Seine Mitschülerinnen und Mitschüler finden dagegen, dass Auslandsreisen ganz automatisch auch Bildungsreisen sind. Und das sei okay.
Ja, ist ja auch eine Klassenfahrt, kein Urlaub.
Und ich denke mal, es ist dann cool, in einem anderen Land zu sein. Wenn man dann zum Beispiel eine Klassenfahrt hat, dann lernt man ja auch etwas.
Und auch lernt, flüssig zu reden und alles. Und man lernt neue Gegenden kennen, die man vielleicht mal nicht im Urlaub sieht.
Von so einem Anspruch kann Silke Oehler, Lehrerin an einer Haupt- und Realschule, oft nur träumen. Ihre Schüler, mehrheitlich aus sozial schwächeren Elternhäusern, können sich Auslandsreisen häufig nicht leisten. Mit den 6. Klassen fährt sie deshalb gerne an die Nordsee.
Auch wenn man ganz, ganz schwierige Schüler dabei hat, einfach mal, um sie auch gerade aus ihren Elternhäusern loszulösen und zu zeigen, wie schön die Welt sein kann.
Viele Kinder würden dabei mehr lernen als zu Hause und in der Schule. Die meisten seien noch sehr unselbstständig. Betten beziehen, Tisch decken, Verantwortung übernehmen, lernen viele erst auf der Klassenfahrt. Zudem hätten einige noch nie woanders übernachtet.
Wir haben zunehmend mit ganz viel Abschiedsschmerz und Tränen zu kämpfen. Das war früher nicht ganz so extrem. Und das ist einfach, glaube ich, auch so ein Beginn von dem Abkapselungsprozess, den viele Eltern gar nicht mehr so richtig zulassen, wo so eine Klassenfahrt in Klasse 6 eben den Schülern die Möglichkeit gibt, zu merken, ich komme mit mir klar, es geht auch mit anderen.
Das ist bei den älteren Schülern kein Problem mehr. Die wünschen sich vor allem, mehr in die Planung einbezogen zu werden.
Ich finde, es ist auch meistens so eine Mischung, wenn man dann irgendwie Städterallyes macht und dann was dazulernt. Und ich finde es aber auch cool, wenn man dann so selbst mit den Freunden unternehmen kann.
Aber ich hätte auch cool gefunden, wenn wir so eine Sache selbst entscheiden hätten dürfen, wo wir hinwollen oder so. Halt irgendwie, dass man eine Sehenswürdigkeit richtig anguckt oder so oder mehr Zeit auch in den Städten hat.
Bei Johanna Matern dürfen die Kinder mitentscheiden und mitorganisieren. Um eine Führung in einem Londoner Fußballstadion haben sie sich selbst gekümmert. Ein Demokratie-Workshop für die 8. Klassen ist allerdings nicht verhandelbar.
Also steht bei uns auf jeden Fall immer noch sehr im Vordergrund, dass da auch immer irgendwie ein Bildungseffekt mit drin ist.
Endgültig vorbei ist es damit bei den Abschlussfahrten zum Ende der Schulzeit, klagt Silke Oehler.
Klar, nochmal was erleben, aber eben leider auch nochmal einsaufen. Ich glaube, das ist bei denen auch immens wichtig. Und das kommt auch bei der Planung der Klassenfahrten bei den Schülern deutlich raus.
Anja Nils hat für uns an Schulen Stimmen gesammelt zum Thema Klassenfahrt. Viele Themen waren dabei. Fangen wir mal hinten und beim heikelsten Thema an, Alkohol nämlich. Lou Marleen Apun, Landesschülersprecherin in Hessen, war gerade in Spanien, eben auf der Abschlussfahrt, bevor es ernst wird in Sachen Abitur. Was war bei Ihnen los in Spanien in Sachen Alkohol?
Ja, also es gab in jedem Fall die Regelung, dass kein harter Alkohol erlaubt ist und das wurde auch sehr rigoros, sage ich mal, umgesetzt. Es wurden vielen Leuten Dinge weggenommen und auch angedroht, dass man nach Hause geschickt wird, wenn da was ist. Ansonsten wurde leichter Alkohol, also Bier und Wein, auf jeden Fall toleriert. Und also
in welchen Mengen?
Naja, also ich glaube, die Lehrer wären nicht besonders begeistert gewesen, hätten sie mitbekommen, dass jemand sehr betrunken ist. Aber sie haben, also das denke ich, ist tatsächlich auch ganz wichtig, auch wenn das erstmal ein bisschen abstrus klingen mag. Mhm. Viele Lehrer haben auch abends am Strand mal ein Bierchen mitgetrunken. Und ich denke, das ist tatsächlich für das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern und auch zwischen Mitschülern, die normalerweise nicht so viel miteinander zu tun haben. Das ist jetzt vielleicht eine jugendliche Perspektive, aber auch ganz wichtig, dass man zusammen ein Bierchen trinkt.
Nö, das kann man sich durchaus vorstellen. Ist nicht, sicher nicht nur eine jugendliche Perspektive, muss man ja nur auf den Alkoholkonsum von Erwachsenen gucken, dass man sieht, das sehen die jedenfalls ähnlich. Herr Wieneken, als Schulleiter, haben Sie vielleicht ein bisschen einen Überblick, wie gravierend ist das Problem Alkohol? Gibt es da eine Zunahme an Fällen in den letzten Jahren?
Ich beobachte eine Abnahme von Problemen. Also ich kann mich an eine eigene Reise nach Rom erinnern. Da hatten wir eine Unterkunft mit Swimmingpool. Und da ist ein Mädchen betrunken in den Pool gefallen und ich habe mit ihr die ganze Nacht im Krankenhaus verbracht. Solche Vorfälle haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr. Das mag auch damit zusammenhängen, dass unsere Schüler heute in der Regel 17 sind auf der Abschlussfahrt. Die sind nicht volljährig. Und ich denke auch, dass sich das die Einstellung von Schülern gegenüber der Schule in dieser Hinsicht verändert hat.
Prima Entwicklung jedenfalls. Ich glaube, damit können wir das Thema Alkohol hier auch in der Sendung jetzt abschließen. Wir wollen ja eigentlich darüber reden, ob Klassenfahrten einen Bogen um die Bildung machen und wie wichtig die Bildung dabei ist. Herr Wieneken, Sie sind auch in dieser Sendung, weil an Ihrer letzten Klassenschulfahrt, muss man sagen, Stufenfahrt nämlich, heftig Kritik geübt wurde. Das ist nämlich eine Stufenfahrt gewesen. Leistungskurse sind da unterwegs gewesen, der Karl-Schurz-Schule auf einem Kreuzfahrtschiff. Das klingt ja tatsächlich erstmal nach Urlaub pur.
Ja, es klingt so, aber es war keine Kritik, die dort geäußert worden ist. Das wäre ja schön gewesen. Es war eher eine Welle von Polemik und von Hass, die sich da über uns ergossen hat. Das ist offensichtlich ein sehr emotional besetztes Thema und es war ganz schwer, überhaupt darüber vernünftig zu sprechen. Ja, und wir haben nachgewiesen, dass eine Fahrt nach Oslo mit der Fähre wesentlich umweltbelastender gewesen wäre, dass ein Flug nach Oslo wesentlich umweltbelastender gewesen wäre. Also man muss dort mit vielen Vorurteilen aufräumen. Und die Schüler haben dort, das war ein Leistungskurs Mathematik und Physik, die haben dort ein anstrengendes Besichtigungsprogramm absolviert mit Schülervorträgen. Die waren in Kopenhagen 7 Stunden zu Fuß unterwegs und die Schüler haben an verschiedenen Orten vorher sich selbst ausgesuchte Themen in Vorträgen behandelt.
Eine Hörerin hat uns eine Mail geschrieben zum Thema. Sie können übrigens auch mailen, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Deutschlandfunk, an campus@deutschlandfunk.de, wenn Sie sich an der Sendung beteiligen möchten, dass in 7 oder 8 Stunden in einer Stadt ja nicht viel von dieser Stadt zu erleben sei. Also es besser wäre, längere Zeit an einem Ort zu sein.
Wir haben halt nur wenig Zeit und es ist auch eine Kostenfrage. Also Kopenhagen ist eine sehr teure Stadt, wenn man da übernachten will. Wir haben das durchgerechnet mit dem Zug nach Kopenhagen, Übernachtung dort. Dann sprengen wir den finanziellen Rahmen und dieser finanzielle Rahmen, der ist unbedingt zu beachten. Der liegt bei 450 Euro pro Fahrt mit allem drum und dran.
Da haben Sie also auch mit dem Kreuzfahrtschiff eine Sparmaßnahme sozusagen vorgenommen, was man ja eigentlich gar nicht denkt, wenn man an Kreuzfahrtschiff denkt. Nicht nur die CO2-Belastung war da sicherlich Anlass für die Kritik, sondern möglicherweise ja auch, dass Kreuzfahrtschiff eben nicht nach Bildung klingt, sondern danach, dass man sich auf den Deckchairs es sich gemütlich macht, vielleicht den Swimmingpool nutzt und ansonsten aufs Meer guckt.
Die Schüler haben mit Sicherheit den Swimmingpool benutzt und das finde ich auch völlig legitim. Bei so einer Abschlussfahrt steht das Gruppenerlebnis im Vordergrund. Ich denke, bei den Schülern ist das Bildungserlebnis, ja, das spielt eine Rolle, aber es ist die letzte Fahrt ihrer Schullaufbahn. Und da möchten die Schüler gerne eine schöne Zeit mit ihrem Tutor zusammen verbringen. Und deswegen finde ich es völlig legitim, wenn die dort auch mal in den Swimmingpool gehen. Ich kann da nichts Verwerfliches dran entdecken.
Es war wahrscheinlich wirklich das Label Kreuzfahrtschiff, was da für eine große Aufregung gesorgt hat. Herr Stolz, Sie beschäftigen sich ja wissenschaftlich mit solchen Reisen. Sie bilden auch Lehrer aus. Was ist eigentlich grundsätzlich mal gefragt der Sinn von solchen Reisen in der Schule und seit wann führt man die eigentlich durch?
Ja, Herr Biesler, also grundsätzlich sind solche Klassenfahrten ja Lehrveranstaltungen. Und bei Lehrveranstaltungen geht es eigentlich immer um Kompetenzerwerb. Welche Art von Kompetenzen da erworben werden, das ist eigentlich erstmal ziemlich egal. Das können, wie der Schulleiter eben schon gesagt hat, natürlich in erster Linie soziale Kompetenzen sein. Teambuilding haben wir gehört, Gruppenerlebnis, sowas wie Konfliktbewältigung lernen Schüler da sicherlich auch. Das können sportliche Kompetenzen sein, aber eben auch Fachkompetenzen. Ich bin eigentlich immer der Meinung, dass zumindest ein gewisser Anteil an Fachkompetenzen auch erworben werden soll. Ja, wenn man sich über die Geschichte von Exkursionen oder außerschulischen Lernorten oder Klassenfahrten mal nachdenkt, dann merkt man schon, Comenius soll schon im 17. Jahrhundert empfohlen haben, mit Schülern nach draußen zu gehen, außerschulische Lerngegenstände quasi in den Unterricht mit einzubeziehen. Und das hat sich dann nach und nach entwickelt. Erst stundenweise, tageweise und dann, ich vermute dann im Laufe des 20. Jahrhunderts, dass man dann auch angefangen hat und tatsächlich mehrtägige Reisen unternommen hat mit Schülern. Wann das genau war, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich vermute, wie gesagt, erst im 20. Jahrhundert.
Also es gibt, können wir vielleicht mal festhalten an dieser Stelle, 2 wesentliche Ziele. Das ist auch so geregelt eigentlich in den Vorschriften der meisten Länder, die natürlich sehr unterschiedlich sind. Aber im Wesentlichen sich um Kosten und Versicherungen kümmern diese Vorschriften. Und da gibt es nur ganz wenige inhaltliche Sachen. Aber die Ziele werden auch genannt, nämlich das eine ist ein soziales Ziel, möglicherweise den Klassenzusammenhalt zu fördern oder den Stufenzusammenhalt. Und das andere ist eben tatsächlich die Vermittlung auch von fachlicher Bildung. Frau Apun, wenn Sie mal in Ihre Geschichte schauen, was die Klassenfahrten, die Stufenfahrten angeht. Was war da jeweils der wichtigste Aspekt?
Ich denke, das hängt sehr stark von der Fahrt ab. Also jetzt in der Oberstufe, die Abschlussfahrt, da lag der Fokus, würde ich schon sagen, deutlich mehr auf dem Sozialen. Da haben wir auch Museen angeschaut und solche Dinge, aber ich denke, der Charakter von der Abschlussfahrt ist generell ein sozialer. Wenn ich aber in die Fahrten davor schaue, da die letzte Fahrt, die es gab, da war ich selbst in einem Labor in Göttingen. Der andere Teil des Kurses ist damals nach Berlin gefahren, hat sich den Bundesrat, den Bundestag, was man sich alles um die Politisches anschauen kann, eben mit dem Politik- und Wirtschaftsleistungskurs angeschaut. Das heißt, da lag der Fokus ganz klar auf der fachlichen Seite. Von daher, ich denke, es kommt sehr stark auf die Fahrt an und muss man auch betrachten, was an welcher Stelle wichtig ist.
Herr Wieneken, Sie müssen solche Fahrten genehmigen als Schulleiter. Das heißt, Sie müssen unterschreiben, dass das so im Sinne der Schule ist. Gab es schon mal den Fall, wo Sie gesagt haben, so geht das nicht?
Ja, das war eine geplante Fahrt nach Barcelona. Die hätte den finanziellen Rahmen gesprengt. Wie gesagt, da achte ich sehr strikt drauf. dass die 450 Euro bei Auslandsfahrten mit bei langfristiger Einsparung auch Ansparung auch eingehalten werden mit Vollverpflegung, was bei den Jungs so ein extra Thema nochmal ist, weil die futtern ja wie die Scheunendrescher in dem Alter. Während die Mädchen sich am Joghurtbecher festhalten. Also da muss ich sagen, nein, das geht nicht. Das war eine Mogelpackung, da war nur Übernachtung mit Frühstück drin. Mhm.
Aber es gab keine Fahrt, wo Sie aus inhaltlichen Gründen gesagt haben, da ist mir zu wenig Bildung drin und zu viel Freizeit.
Also in der Mittelstufe spielt die Bildung natürlich eine untergeordnete Rolle. Also wenn wir jetzt an fachliche Inhalte denken. Bei Oberstufenfahrten, nein, da hatte ich diesen Fall noch nicht.
Herr Stolz, wenn man darauf schaut, wie es in der Lehrerbildung funktioniert, wenn Sie da Konzepte entwickeln, worauf legen Sie Wert? Was geben Sie den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern an die Hand?
Also wir sprechen da natürlich auch erstmal über die eigenen Erfahrungen der Studierenden. Ich meine, das sind ja alles Leute, die sind meistens Anfang 20 und die kommen gerade relativ frisch aus der Schule. Und dann sammeln wir Erfahrungen und dann überlegen wir natürlich auch, was ist eine gute Klassenfahrt, was ist eine weniger gute Klassenfahrt. Und meistens kommt da irgendwie raus, dass eine Klassenfahrt nicht alltäglich sein soll. Dazu kann vielleicht aber auch dazu gehören, dass sie in eine möglichst nicht alltägliche Urlaubsregion, also nicht in eine alltägliche Urlaubsregion führen soll unbedingt, sondern vielleicht auch ganz besondere Ziele ansteuern soll und außerdem, dass sie eben ausgewogen sein soll, dass eine gewisse Methodenvielfalt vorhanden sein soll seitens der Lehrkraft oder seitens der eben der eingesetzten Methoden und auch Themen. Also Freizeit ist sicherlich wichtig, aber ich stelle es mir schwierig vor, Schülern den ganzen Tag völlig frei zu geben an irgendeinem Ort, wo man hinfährt. Also da sollte dann doch schon eine gewisse Steuerung stattfinden. Und ja, wir haben ja eben schon gehört, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Klassenfahrten. Es gibt also Stufenfahrten oder Kursfahrten. Es gibt diese klassischen Abschlussfahrten. Ich sage jetzt mal, wo so diese Abschlusskomponente, diese soziale Komponente mehr im Vordergrund steht. Bei so einer Kursfahrt, da stehen sicherlich Fachinhalte mehr im Vordergrund. Und da sprechen wir mit den Studierenden auch darüber, wie sie da möglichst ihre Ziele erreichen, dass sie eben sich nicht nur vor die Schüler stellen und erklären, sondern dass sie eben die Schüler auch selber mal ranlassen, handlungsorientierte Inhalte zulassen, dass sie sich Experten vor Ort dazu holen, die was erzählen können, zum Beispiel.
Wir haben eine ganze Reihe von Themen gehört vorhin im Beitrag, wo Schülerinnen und Schüler und auch Lehrerinnen Auskunft gegeben haben darüber, wie es bei den Klassenfahrten so läuft. Was man bei den Schülerinnen und Schülern sehr deutlich gehört hat, war, die möchten gerne lange ausschlafen. Herr Wieneken hat gerade schon das Essproblem, also die Menge des Essens bei den Jungs angesprochen. In der Pubertät möchten Kinder lange ausschlafen, das ist ganz normal. Und sie wollen auch nicht um 10 ins Bett gehen. Frau Apun, wie waren da bei Ihnen die Regelungen?
Also wir durften offiziell bis um 12 sozusagen uns frei bewegen, danach eben in den Bungalows sein. Dass sich an solche Regeln nicht 100% gehalten wird, denke ich, liegt irgendwie bei einer Abschlussfahrt auf der Hand. Was das Ausschlafen anging, also wir mussten einmal um 7 aufstehen, das war irgendwie nicht so schön, da gab es auch viele Beschwerden drüber, aber ansonsten war das tatsächlich ganz moderat geregelt, dass wir eben meistens so bis 10 etwa schlafen konnten, was einen ganz guten Kompromiss dargestellt hat.
Wie haben Sie denn die Klassenfahrt oder beziehungsweise die Stufenfahrt dann wahrgenommen, das Verhältnis aus Bildung und Freizeit? Oder gab es vorher überhaupt einen Aushandlungsprozess? Waren Sie daran beteiligt, wie das konzeptioniert wird?
Nein, und das war, denke ich, auch das größte Problem. Im Nachhinein haben viele gesagt, im Grunde war das ja schön, was wir gemacht haben. Wir wurden aber super wenig informiert darüber, was wir jetzt eigentlich genau machen. Oder uns wurde auch kein Mitspracherecht damit irgendwie eingeräumt, sondern es hieß jetzt, wir laufen jetzt und niemand wusste so richtig, wo wir eigentlich hinlaufen. Dann war man 2 Stunden später bei irgendeinem Museum. Und das hat zu einem relativ großen Unmut geführt auf beiden Seiten. Bei den Lehrern, weil sie sich nicht wertgeschätzt gefühlt haben, weil alle ein bisschen genervt davon waren. Auf der anderen Seite bei den Schülern, weil sie das Gefühl hatten, hier werden irgendwie super viele Dinge über ihren Kopf hinweg entschieden. Und ihre eigenen Interessen werden irgendwie gar nicht beachtet. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man bei Klassenfahrten betrachten muss, dass da eben die Schülerinnen und Schüler in den Planungsprozess mit eingebunden werden. Und ich denke, das hat auch sozusagen eine Art fachliche Komponente, wenn man eben Verantwortung abgibt und sagt, hier, ihr habt ein Budget, macht mal was draus. Das hat auch einen ganz großen Lerneffekt. Und das, denke ich, könnte bei Klassenfahrten generell stärker genutzt werden.
Herr Stolz, ist das so?
Ja, denke ich schon. Also was mich ein bisschen wundert, ist, dass bis 10 Uhr schlafen. Gut, es ist eine Abschlussfahrt jetzt gewesen, aber man soll ja den Tag dann irgendwie auch nutzen. Ganz wichtig ist, dass man ein Programm hat, finde ich. Und das muss natürlich auch abgesprochen sein mit allen Akteuren. Und wenn man den Schülern dabei Mitspracherecht gibt, zumindest bis zum gewissen Punkt, dann finde ich das sehr gut. Ja. Und bei jüngeren Schülern natürlich auch die Eltern. Am besten veranstaltet man dann vorher einen Elternabend. Das ist ja in der Regel so. Ja, aber wenn dann Schüler dabei sind, die sagen, nee, ich will nur Freizeit und wir wollen nur chillen, das geht ja dann aus meiner Sicht auch wieder nicht. Aber ansonsten kann ich das schon so unterschreiben, ja.
Ich glaube, da muss man auch einen Kompromiss finden, dass man nicht sagt, okay, ihr könnt machen, was ihr wollt und wenn ihr eine Woche lang nur chillen wollt, dann macht ihr das, sondern man kann ja schon irgendwie Rahmendaten geben, aber dass trotzdem so eine Art Mitgestaltungsrahmen eben gegeben wird, denke ich, ist wichtig.
Herr Wieneken, ist das aus Sicht eines Schulleiters praktikabel, mit den Schülerinnen und Schülern zu verhandeln, was auf einer Klassenfahrt oder auf einer Stufenfahrt gemacht wird?
Absolut. Also die Fahrt sollte transparent sein und sie wird auch mit den Schülerinnen und Schülern zusammen geplant. Also beispielsweise ist unser Leistungskurs Musik nach Wien gefahren und die haben das Programm gemeinsam entwickelt. Die haben sich überlegt, wir wollen in den Jazzkeller gehen, dort ein Konzert sehen. Sie haben sich für einen Kammermusikabend im Konzerthaus entschieden. Sie haben gesagt, wir wollen das Heidenhaus besuchen und so weiter. Und sie haben diese Eindrücke der Wienfahrt dann in einem Konzert musikalisch verarbeitet. Also sie haben ein Konzert hinterher bei uns an der Schule gegeben, wunderschön, und haben Bilder gezeigt und musikalische Beiträge gebracht, um diese Wienfahrt so im Nachhinein zu würdigen. Und natürlich sind die dort auch ins Kaffeehaus gegangen und haben gemeinsam Sachertorte gefuttert. Das gehört dazu.
Aber das klingt so ein bisschen wie Weihnachten, wie Sie das jetzt beschreiben. Also da wird der eine oder andere aus der Schulpraxis vielleicht auch was anderes kennen, was sie den Wunsch von Schülerinnen und Schülern angeht, einen Kammermusikabend zu besuchen. Der wird nicht überall
besetzt. Leistungskurs Musik. Ja, die Leistungskurse Kunst, die sind auch besessen, ja, ins Bauhaus nach Dessau zu fahren oder in eine Ausstellung nach Basel. Ne?
Frau Appun, wie würden Sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen bei Ihnen in der Stufe, dass Sie da mit einem Kammermusikabend durchkämen?
Gering. Also wir haben keinen Musikleistungskurs, von daher ist vielleicht dieses Klientel auch gar nicht so ganz gegeben, aber das muss man schon sagen, ist, glaube ich, eine besondere Situation, dass die Schüler da so aus eigenen Stücken zu sowas, ja, so unangenehm kulturellem, das heißt unangenehm, aber so schwerem, sage ich mal, dafür entscheiden.
Ja, die Sendung heißt ja nicht ohne Grund, wohin die Reise geht, machen Klassenfahrten einen Bogen um die Bildung. So ein bisschen provozierend ja auch dieser Titel, weil man hinter vorgehaltener Hand jedenfalls, vielleicht nicht so offiziell vor dem Mikrofon, ja schon mal hört, dass es Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel Museen zu besuchen, dass den Lehrern dann vielleicht auch zu lästig ist, mit so vielen Schülerinnen und Schülern durch ein Museum zu laufen. Da muss man immer so aufpassen und die Schülerinnen und Schüler wollen das in einem bestimmten Alter sowieso nicht. Herr Wieneken, wie gehen Sie mit solchen Problemen um?
Ich überlege gerade, was eigene Museumsbesuche angeht. Die sind halt von sehr unterschiedlicher Qualität. Am besten ist es, wenn man weiß, wer die Führung macht. Ja? Zum Beispiel hatten wir bei einer Kursfahrt mit dem Geschichtsleistungskurs in Berlin eine wunderbare Führung im Jüdischen Museum. Wir hatten aber auch eine grottenschlechte Führung in der Ausstellung zum deutschen Widerstand. Also wenn man die Personen kennt, die diese Führung machen oder sie selbst machen kann, dann denke ich mal, kann das eine sehr sinnvolle Sache sein.
Und lange Gesichter bei den Schülerinnen und Schülern gibt es nicht vor der Museumstür?
Die sind natürlich dann schon auch mal irgendwann erschöpft. Ja, Schüler sind nicht so ausdauernd wie Erwachsenen, sei es jetzt beim Wandern, sei es beim Museumsbesuch. Aber man muss es eben dosieren. Und dann, denke ich, kann das ganz gut gelingen.
Herr Stolz, Ihr Buch zur Exkursionsdidaktik gibt so ein paar Hinweise darauf, wie das gelingen kann. Sie haben gerade gesagt, Auslandungsprozesse sind eigentlich ganz gut. Ist das möglicherweise ja auch etwas, woran Schüler und Lehrer wachsen können, wenn sie das miteinander aushandeln, was auf so einer Klassenfahrt, auf einer Stufenfahrt passiert?
Mit Sicherheit. Ich finde das sehr gut, wenn das so gemacht wird. Es ist manchmal halt nicht so ganz einfach, ich sag mal, wenn die Ansprüche doch zu weit auseinandergehen. Es geht ja dann nicht nur um das Programm im Einzelfall, sondern ganz zu Beginn geht es ja erstmal auch um das Ziel einer solchen Klassenfahrt. Und das kenne ich selbst bei Studierenden. die können zwar nicht wählen, wo wir hinfahren, wo wir unsere großen Exkursionen hinmachen. Also ich bin Geograf und unterrichte eben Erdkundelehre und bei uns gehört eine große Exkursion dazu. Deren Ziel richtet sich meistens nach den Forschungsgebieten der Kollegen, die sie anbieten. Ich fahre sehr oft nach Osteuropa und wenn ich dann so die Anfänger da bei mir habe und die fragen mich dann, ja, wo fahren Sie denn eigentlich auf Exkursion hin? Sage ich, ich fahre meistens nach Polen zum Beispiel. Dann sagen die, oh nee, nach Polen will ich nicht, da will ich lieber nach Südeuropa oder so, wo es schön warm ist. Weil die Schüler häufig auch gar keine Vorstellung haben von den Zielen selbst und eben, ja, ich sag mal, so solche Klischees assoziieren und sagen, ja, in Spanien, da gibt es schöne Strände und da will ich hin.
Frau Apun, warum war Spanien bei Ihnen das Ziel?
Wir durften tatsächlich abstimmen zwischen mehreren Zielen. Da hat sich dann der Kurs irgendwie für Spanien entschieden. Auch, ich denke, das ist so, also es war in der Nähe von Barcelona, so ein ganz klassisches Abschlussfahrtziel. Da dachten, okay, irgendwie Strand, da kann man, vielleicht auch, da kann man gut feiern, aber das ist vor allem schön warm, das ist das Meer, das ist irgendwie schön, das kennen wir. Das gefällt uns, da haben wir Lust drauf.
Was haben Sie gemacht, außer, das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätten Sie nur gechillt, haben Sie natürlich nicht. Was haben Sie gemacht, außer am Strand zu sein?
Wir haben tatsächlich einiges gemacht. Wir haben zwei sehr ausgiebige Stadtführungen durch Barcelona gemacht. Wir waren in zwei verschiedenen Museen. Wir waren im Klettergarten. Wir haben so Stand-Up-Paddling gemacht. Ja, ich denke, das war das im Wesentlichen.
Hatte das einen konkreten Bezug zu dem, was Sie in Ihren Leistungskursen zum Beispiel machen?
Sehr geringfügig, denke ich mal. Also bei der Stadtführung wurde auch so ein bisschen dieser Katalonien-Konflikt und die Unabhängigkeitsbewegung beleuchtet. Das hatte natürlich jetzt zu meinem Leistungskurs Politik und Wirtschaft schon einen gewissen Zusammenhang, aber darauf lag ganz klar nicht der Fokus.
Darüber denken wir gleich nach, wie man das erreichen kann, hier im Deutschlandfunk bei Campus und Karriere. Wohin die Reise geht, machen Klassenfahrten einen Bogen um die Bildung, heißt die Sendung. Und herzlich eingeladen sind auch Sie als Hörerinnen und Hörer, sich zu beteiligen. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schicken uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wohin die Reise geht, machen Klassenfahrten einen Bogen um die Bildung, heißt heute Campus und Karriere. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. 00800 4464 4464. Ich habe vor der Sendung schon mit Oliver Dreckshage gesprochen, dem Director of Sales beim Reiseanbieter CTS Reisen, einem der ganz Großen im Schulfahrtengeschäft, das es ja auch ist, ein Geschäft mit den Schulfahrten. Viele Schulen holen sich solche Reiseunternehmen dazu, weil die Komplettpakete anbieten, zum Beispiel eben auch CTS-Reisen, fertig geschnürte Angebotspakete. Da gibt es einen ganz dicken Katalog und ich habe Oliver Dreckshage zu Beginn gefragt, warum die Schulen ihre Reisen eigentlich nicht selbst planen und sie ganz individuell auf das ausrichten, was im Unterricht vielleicht in mehreren Fächern gerade Thema ist. Was leistet ein Unternehmen wie das seine da zusätzlich?
Letztendlich ist es so, dass wir den Schulen auch verschiedene Vorteile bieten. Zum einen ist es einmal, dass sie alle Leistungen aus einer Hand bekommen. Sie müssen sich also nicht um die Unterkunft oder den Transport oder auch die Programmleistung einzeln kümmern, sondern können bei uns eben das Komplettpaket buchen. Dann ist es so, dass der Bereich Sicherheit sehr wichtig ist mittlerweile. Also was ist mit Leistungsstörungen, wenn eine Airline pleite geht oder es einen Streik gibt? Was ist auch mit Währungsrisiken im Ausland oder Zahlungsausfällen? Da gibt einfach ein Reiseveranstalter Sicherheit. Und was zu guter Letzt natürlich auch noch sein sollte, dass im Grunde genommen die Kunden oder die Schulen auch einen Preisvorteil darüber haben, dass sie dann beim Reiseveranstalter buchen.
Das Gute daran, dass es Ihren Katalog gibt, ist ja, dass man reingucken kann und dann im Grunde schon quasi eine Marktübersicht hat, nämlich das, was nachgefragt wird. Die Metropolen sind da ganz wichtig, Städtereisen offenbar sehr attraktiv, vielleicht vor allen Dingen für ältere Schüler und das südliche Europa, würde ich sagen.
Ja, es ist auch so, dass das tatsächlich in den letzten Jahren stark nachgefragt war. Viele Ziele in Spanien sind stark nachgefragt, aber auch Italien, Kroatien zum Thema Meeresbiologie sind dort Programme, die sehr gut gebucht werden. Aber auch zum Beispiel Malta, englischsprachiges Ziel, was man manchmal gar nicht so denkt, aber für Sprachklassen natürlich durchaus auch interessant.
So, die klassische Jugendherberge, die ist eher noch bis zur Mittelstufe interessant und das ist auch gar nicht Ihr Geschäftsfeld, oder?
Ja, Sekundarstufe 1 ist für uns auch ein wichtiges Geschäftsfeld, gerade Fahrten innerhalb Deutschlands. Da hervorzuheben natürlich Berlin, mit Abstand das wichtigste Reiseziel in Deutschland im Rahmen der politischen Bildung, also NS-Vergangenheit oder SED-Diktatur, werden da natürlich auch viele Besuche gemacht und ja, diese Themen im Grunde genommen in Berlin dann auch behandelt.
Mhm. Welche Ansprüche haben denn Schülerinnen und Schüler, die dann über die Lehrer vermittelt bei Ihnen landen? Also von welcher Fahrt hören Sie, dass die besonders gut war? Was muss da funktionieren?
Also die Ansprüche zum Beispiel an die Unterkünfte haben sich geändert. Da ist es mittlerweile so, dass Dusche, WC auf dem Zimmer natürlich ein Standard ist mittlerweile. Aber auch zum Beispiel haben die Unterkünfte WLAN. Das ist auch, also
das kann man sich vorstellen.
Das ist genau, ist einfach schon Standard. Oder auch die Steckdosen, dass es die einfach ausreichend auf den Zimmern gibt. Aber dann natürlich auch, dass es irgendwie ja ein attraktives Programm ist, dass man ein bisschen was erleben kann. Ja, dass es insgesamt ein passendes Paket ist für die Schulklassen.
Ich schlage jetzt Ihren Katalog mal auf an der schlimmsten Stelle, die ich gefunden habe, ehrlich gesagt, bin also auch ein bisschen unfair, nämlich Mallorca. Schroffe Felsen, kleine Hügel, weitläufige Strände oder idyllische Buchten lese ich da. Mallorca wird viel bereist, ist ihren Besuchern jedoch kaum bekannt. Entdecken sie die bizarre Nordküste und die malerischen Dörfer, die Ostküste und die Westküste natürlich auch, die kommt auch noch drin vor. Naturliebhaber, Wanderer, Kulturinteressierte und Wasserratten bekommen hier voll auf ihre Kosten. Was unterscheidet diesen Werbetext in Ihrem Katalog von dem in irgendeinem Pauschalreisekatalog?
Ja, also das, was wir dann am Programm anbieten, ist natürlich schon abweichend von dem, was man Pauschaltourist jetzt auf Mallorca vielleicht mit seiner Familie machen würde. Man muss aber auch sagen, Mallorca ist bei uns das am wenigsten gebuchte Ziel in Spanien. Also die Schulklassen, die mit uns nach Spanien reisen, buchen in der Regel Barcelona, Madrid oder auch Valencia. Da geht es dann viel um ja, Kultur, Politik, Naturwissenschaften auch. Natürlich auch die Sprache, die spanische Sprache. Das sind dann die Dinge, die vor Ort dann auch gebucht werden und interessieren.
Entwickeln Sie solche Fahrtprogramme eigentlich entlang der Lehrpläne und vielleicht auch zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern?
Ja, es ist so, dass wir natürlich schon immer gucken und da im Austausch sind mit den Lehrern auch, was sind auch so Nachfragen, was interessiert auch. Das merken wir natürlich auch genau. Im Rahmen der Inklusion haben wir natürlich auch geschaut, okay, was müssen wir da bei unseren Fahrten beachten. Ein weiteres Thema ist das Thema Klimaschutz. Da haben wir dann 2018 insofern darauf reagiert, dass wir die CO2-Kompensation für alle Beförderungsleistungen bei uns garantieren. Das sind so Dinge, wo wir versuchen, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.
Oliver Dreckshage war das vom Anbieter CTS-Reisen, der Klassenfahrten, Stufenfahrten organisiert. Hans-Ulrich Wieneken, Leiter der Karl-Schurz-Schule in Frankfurt. Wie wichtig sind solche Anbieter für Sie?
Die erleichtern uns natürlich schon vieles. Wir fahren zum Beispiel auch mit CTS nach Canterbury. Also die gesamte Stufe 9 fährt mit Bussen nach Canterbury und dort werden die Schüler in Familien, in Gastfamilien untergebracht. Und es gibt eine Exkursion nach London und natürlich auch andere Programmpunkte, teils selbst organisiert, teils eben über diesen Veranstalter. Das selbst zu leisten bedeutet für Lehrer einen enorm hohen Aufwand, ohne dass unbedingt was Besseres dabei rauskäme.
Aber Sie haben eigene Anteile dann bei so einer Exkursion?
Die gibt es immer. Die eigenen Anteile gibt es immer. Meistens ist das gebuchte Programm zum Beispiel die Jugendherberge selbst mit einem Programmpunkt etwa Bogenschießen oder einer geführten Wanderung, aber die anderen Tage werden selbst gestaltet.
Ich habe zum Beispiel bei einem anderen Anbieter ein Angebot für eine Amsterdam-Fahrt gefunden. Da war dann Madame Tussaud, so ein Wachsfigurenkabinett mit im Programm und eine Grachtenfahrt, aber zum Beispiel nicht das Anne-Frank-Haus, was man ja vielleicht erwarten sollte, oder das Rijksmuseum. Das müssen Sie dann selber leisten?
Also wer nach Amsterdam fährt und nicht das Anne-Frank-Haus besucht, das Programm lasse ich mir ja vorher vorlegen, der kriegt Ärger mit mir.
Frau Apun, wir haben mal kurz zu einem anderen Thema. Wir haben gerade gehört, die CO2-Kompensation ist für diesen Reiseveranstalter auch wichtig. Ich vermute, Sie sind geflogen nach Spanien, oder? Ich weiß aber von Ihnen auch, dass Sie sich wie andere Schülerinnen und Schüler fürs Klima engagieren. Wie passt das zusammen?
Ehrlich gesagt, gar nicht. Hätte ich damals die Entscheidung gehabt, wo es hingeht, wäre es bestimmt nicht nach Barcelona mit dem Flugzeug gegangen. Ich musste mich da so ein bisschen der Mehrheit fügen und hatte auch nicht so ganz die Energie, mich da jetzt unbeliebt zu machen, indem ich gesagt habe, wir fahren jetzt irgendwo mit dem Bus 15 Stunden hin. Ich habe jetzt für den Flug immerhin die CO2-Kompensation bezahlt. Ich weiß, es gleicht
nicht
vollständig.
Haben Sie aber aus eigener Tasche dann bezahlt oder hat die Schule das gemacht?
Nee, das habe ich von meinem Taschengeld halt bezahlt.
Wenn Sie jetzt für die Zukunft über Reisen nachdenken und da Einfluss nehmen können, was für eine Art von Reise würden Sie dann bevorzugen? Wahrscheinlich nicht die Flugreise, oder?
Nee, und es gibt auch andere Möglichkeiten. Also ein anderer Kurs auch in unserer Schule war auf Abschlussfahrt in Pula, also in Kroatien, und die sind da mit dem Bus hingefahren, 15 Stunden. Das ist eine lange Zeit, aber das kann man schon auch mal machen. Also ich denke, da muss man einfach seine Bequemlichkeit dann auch mal ein bisschen beiseite legen.
Das macht es wahrscheinlich aber auch kompliziert, solche Fahrten zu planen, Herr Wieneken. Wir haben ja gerade schon, und ich habe auch gerade noch eine Hörermail hier gesehen von Johannes Asal, Realschullehrer ist er selber, der sagt, ihn würde interessieren, ob auf der bereits erwähnten Kreuzfahrt die Klassenfahrt auch die ökologische Problematik von Kreuzfahrten eine Rolle gespielt hat. Sie haben gerade schon mal drüber gesprochen. Es ist wahrscheinlich schwer zu entscheiden, was gerade die CO2-günstigste Variante ist.
Die Kurse haben sich interessanterweise am intensivsten mit Umweltfragen beschäftigt. Ich wüsste es jetzt nicht von den Kursen, die nach Prag oder Amsterdam gefahren sind. Das ist auch sind auch die einzigen beiden Kurse gewesen, die CO2-Zertifikate gekauft haben. Und die haben sich sehr intensiv auch mit dem Umweltingenieur an Bord des Schiffes unterhalten. Das Schiff hat hochmoderne Reinigungsanlagen, die Schüler interessiert haben. Ich habe sie allerdings zu dieser Frage noch nicht sprechen können. Sie haben auch sehr kritische Fragen gestellt, zum Beispiel zu Landstromanschlüssen und so weiter. Also das Schiff selbst war ein Gegenstand des Studiums auf dieser Fahrt.
Herr Stolz, als Wissenschaftler, der sich mit dem Thema beschäftigt und auch in der Lehrerausbildung tätig ist, dass Frage des Klimawandels und des CO2-Ausstoßes hier debattiert wird, das ist ganz klar in dieser Zeit. Also es ist ja gar nicht anders zu denken eigentlich, dass man sich auch darüber derzeit Gedanken macht. Aber ist das nicht auch eine Folge davon, dass eben die Klassenfahrten heute vielleicht anders aussehen als noch vor 20 oder vor 15 Jahren?
Das denke ich auf jeden Fall. Gerade viele weiter wegliegende Ziele geraten ja immer mehr in den Fokus. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich Schüler oder ehemalige Schüler erzählen höre, da gibt es teilweise an den Schulen oder auch zwischen den Schulen einen regelrechten Wettbewerb, so ein höher, schneller, weiter. Wer macht jetzt das weiteste Ziel oder das exotischste Ziel zum Klassenfahrtsziel? Das ist aus meiner Sicht keine so gute Entwicklung. In unserem Buch haben mein Co-Autor Benjamin Feiler und ich dieses Thema Verkehrsmittel oder Transportmittel auch ganz stark in den Fokus gerückt. Es ist ja nicht so, dass wenn Sie mit einer Klasse nach Spanien fliegen, dass dabei Treibhausgase ausgestoßen werden, sondern so eine Fahrt hat vielleicht auch einen gewissen Vorbildcharakter. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie quasi die Schüler in diesem Alter schon dazu erziehen oder denen zeigen, wie toll es ist, Billigflieger zu benutzen, dann machen die das im übrigen Leben vielleicht erst recht. Man kennt ja auch den Begriff der sogenannten Handlungskompetenz. Das heißt, wir wollen natürlich auch den Schülern die nachhaltige Handlungsoption aufzeigen. Ob sie das dann später in ihrem wirklichen Leben so machen oder nicht, das ist deren Sache. Aber wir wollen sie natürlich überzeugen. Und warum soll man dann nicht mal auf Klassenfahrt zum Beispiel mit der Bahn fahren?
Am Telefon ist jetzt Gunther Janssen, ein Geschichtslehrer aus Berlin, der auch Klassenfahrten organisiert, wenn ich richtig verstanden habe, nach Florenz. Herr Janssen, wie sind Sie dahin gekommen? Wie kommen Sie dahin?
Ja, ich bin also schon das zweite Mal hintereinander nach Florenz mit der Klasse und leider auch mit dem Flieger. Ich habe auch ein etwas schlechtes Gewissen dabei, das
immerhin,
muss ich zugeben.
Ja. Aber warum mit dem Flieger? Weil es einfach schneller geht.
Ja, von Berlin aus nach Florenz, da wäre man ja ewig unterwegs.
Ja, und wie haben Sie das geplant, auch mit einem Anbieter oder haben
Nein,
Sie das Programm selber entwickelt?
Ich habe alles selber entwickelt, von Flug bis zum Hostel, also alles selber organisiert. Und das war durchaus ungewöhnlich, ich war der einzige Kollege bei uns in der Schule, der das gemacht hat so. Aber so habe ich alles selber gestalten können. Also wir hatten dann im Besichtigungsprogramm morgens, habe ich alles auch selber, also ich habe auch die ganzen Führungen selber gemacht. Und am Spätnachmittag habe ich die also durchaus im Hof des Hostels auch selber unterrichtet. Über Italienisch-Crashkurs, vom Italienisch-Crashkurs bis über Einigung Italiens, also geschichtliche Themen. Medici und so weiter und so weiter.
Das klingt nach ziemlich viel Engagement. Sie haben gerade auch schon darauf gedeutet, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen das nicht unbedingt immer so machen. Was sind da möglicherweise die Gründe dafür, weil die auch gerne mal irgendwann Feierabend haben und einen Kaffee alleine trinken möchten, ohne die Schülerinnen und Schüler?
Ich weiß es auch nicht so genau. Nee, es ist natürlich bequemer, alles einen Veranstalter machen zu lassen, klar. Aber ich habe irgendwie, genauso wie ich auch für mich privat eine ziemliche Abneigung habe gegen irgendwelche Pauschalreisen, mache ich das halt dann für die Schüler auch so.
Ja, vielen Dank, Herr Jansen. Da möchte ich nochmal zurück zu Herrn Wieneken, nämlich mit der Frage, wie unterschiedlich das möglicherweise bei unterschiedlichen Lehrerinnen und Lehrern ist. Können Sie da auch feststellen, dass es Unterschiede im Engagement gibt und mancher das am liebsten alles alleine durchzieht und voll Kraft ist und voll Begeisterung und der andere vielleicht nicht?
Also ich bin selbst ja Geschichts- und Politiklehrer und wenn ich mit einem Kurs nach Berlin gefahren bin, dann habe ich auch alles selbst gemacht. Und in Rom haben wir auch alles fast selbst gemacht, weil ich natürlich per Beruf mich mit der Geschichte Roms etwa befasst habe. Aber jetzt schicken Sie mal einen Mathelehrer nach Prag. Der ist ja jetzt nicht unbedingt historisch gebildet. Also was macht der? Also die Lehrer haben einfach von ihren Fächern her auch unterschiedliche Möglichkeiten.
Herr Stolz, als Geograf ist man quasi auf der Welt zu Hause, also in der Landschaft sozusagen. Das gehört unbedingt dazu. Das sind tatsächlich Geografielehrer bei Ihnen oder helfen Sie auch anderen Fächern dabei, eine Exkursion, eine Klassenfahrt gut zu gestalten?
Also ich bilde ausschließlich Geografielehrer und Sachunterrichtslehrer aus. Aber in unserem Buch kamen also auch Fachkollegen zur Sprache aus ganz, ganz anderen Fächern, wo also Exkursionen, so heißt es ja an der Hochschule, also auch Klassenfahrten oder Schulausflüge eine Rolle spielen, die also eine Verknüpfung mit dem jeweiligen Fach haben. Also zum Beispiel, wir haben einen Theologen, der schreibt also auch in unserem Buch, wie man das auch in den Religionsunterricht einbauen kann. Ein Sportwissenschaftler, ein Biologen, ein Historiker, die das alle so quasi aus ihrer, von ihrer Sicht darstellen. Und wir sind eigentlich zu dem Konsens gekommen, dass wenn eine Fachkompetenz da dabei ist bei dieser Exkursion oder angestrebt wird, dass dann eben immer eine Vor- und Nachbereitung im Unterricht auf jeden Fall erfolgen sollte. Das heißt, die Schüler sollten vorbereitet werden auf die Klassenfahrt, auch inhaltlich. Und vor allem sollte das Ganze nachgearbeitet werden, entweder während der Fahrt selbst noch, das geht auch, dass man zum Beispiel abends sich nochmal kurz nach dem Abendessen trifft und nochmal kurz über den Tag spricht, oder aber in den Wochen danach, wenn sich das Ganze ein bisschen gesetzt hat.
Das alles fordert sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch von den Lehrerinnen und Lehrern natürlich, dass sie bereit sind, sich zu engagieren und auch etwas zu machen, was möglicherweise so über den normalen Tagesverlauf hinausgeht, wenn man sich da abends nochmal zusammensetzt. Frau Apun, wie sexy, sage ich mal, ist das für Schülerinnen und Schüler auf der Klassenfahrt, dann abends sich nochmal zusammenzusetzen, den Tag zu besprechen und so wie der Herr Jansen gerade gesagt hat, erst durchs Museum zu laufen und dann im Innenhof noch Italienisch zu lernen?
Ich denke, das kommt immer sehr stark darauf an, wo bei dieser Fahrt eben der Fokus liegt. Wenn der Fokus eben, wie das bei unserer Berlinfahrt beispielsweise der Fall war, tatsächlich auf dem Inhaltlichen liegt, gehört das, denke ich mal, dazu. Ich denke aber grundsätzlich, dass die Bereitschaft, solche Dinge zu tun, sehr viel größer ist, wenn die Schülerinnen und Schüler eben sich Teil des Programms selbst ausgesucht haben, da selbst an der Planung beteiligt waren, weil es dann im Grunde auch ihr Projekt ist. Und dann haben sie auch mehr Interesse daran, nochmal drüber zu sprechen, das zu reflektieren. Während wenn sie da von außen so ein bisschen zu genötigt werden und gesagt wird, jetzt reflektiert mal, morgen gehen wir dahin, ihr habt da keine Entscheidung, aber wir reden nochmal darüber, dann denke ich, macht da die Bereitschaft auch geringer.
Wie wichtig ist es für Sie, was der Herr Stolz vorhin angesprochen hat, dass es auch so ein bisschen Eventcharakter hat, was offensichtlich zunimmt? Also, dass man in eine Stadt fährt, die auch irgendwie cool ist und vielleicht nicht auf einen Bauernhof oder sowas?
Ich denke, das ist für viele Schülerinnen und Schüler schon wichtig, gerade im Vorhinein. Aber ich glaube tatsächlich, dass das mehr sowas ist, was im Vorhinein wichtig ist und was dann vor Ort gar nicht so entscheidend ist, sondern dass Schülerinnen und Schüler sich öfter mal auch auf Dinge einlassen, wo sie vielleicht vorher gar nicht so Interesse dran hatten.
Aber vorher vergleicht man sich vielleicht auch mit anderen. Wo fahren die hin, wo fährt der andere Kurs hin und wie stehe ich da so gegenüber?
Ja, bestimmt. Das ist.
Herr Schneider aus Kassel hat uns angerufen und will auch zu diesem Thema was sagen, nämlich was die Kosten angeht. Herr Schneider, in Frankfurt und in Hessen sind die gedeckelt auf 450 Euro. Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Kosten?
Also wie es jetzt hier in Hessen ist, weiß ich nicht ganz, kenne die Regeln nicht. Ich weiß nur, damals waren wir, oder war ich zumindest recht froh, dass es nicht so teuer war.
Wann war damals?
Ach, das ist in den 80ern gewesen. Und wir sind von Baden-Württemberg nach Baden-Württemberg gefahren. Natürlich sehr zu unserem eigenen Ärger, weil wir wären auch lieber nach London gefahren oder sonst irgendwo hin. Aber keine Ahnung, der Lehrer wollte das nicht oder wie auch immer. Wir sind auch mit dem Zug gefahren, wir sind an Bodensee gefahren, aber auch nicht in Konstanz, in die teuerste Jugendherberge, sondern nach Singen am Hohentwiel.
Und Ihr Punkt ist, dass das auch heute noch eine Rolle spielen sollte, dass man die Kosten im Auge behält.
Genau, das ist mir auch schon wichtig, weil wir jetzt auch nicht so viel Geld gehabt hätten. Und ich finde es auch wichtig, eine unschöne Situation, wenn ich dann als Schüler selber sagen muss, hallo, ich habe nicht so viel Geld oder können wir ein bisschen sparen oder so irgendwas, weil du dich dann so ein bisschen in das Abseits stellst, so in das Soziale oder gegen den Mainstream gehst und wenn du dann in irgendeine Sozialkasse, kriege ich da noch einen Zuschuss und so.
Ich weiß nicht, ob ich Herrn Stolz oder Herrn Wieneken gerade atmen gehört habe, aber jemand wollte was sagen.
Ja, ich würde gerne zu den Kosten auch noch ein Wort sagen, wenn das möglich ist. Ja, wir haben das an der Schule intensiv diskutiert. Wir haben teilweise Familien, die haben 4 Kinder auf der Schule. Und dann kann es passieren, dass 4, 5 Fahrten in einem Jahr anstehen. Deswegen haben wir zum Beispiel beschlossen, dass die Klassenfahrten in der Stufe 8 bei 200 Euro gedeckelt werden. Auch wenn sie schulrechtlich teurer sein dürften, hat den Effekt, dass die nur noch in die Region fahren, also ins hessische Bergland oder in die Rhön. Das Gruppenerlebnis ist da genauso schön, als wenn man an die Nordsee fährt oder in das Voralpenland fährt. Also diese Kosten sind für Familien manchmal wirklich schwer zu bewältigen. Deswegen müssen wir da sehr, sehr aufpassen. Dann wollte ich gerne noch sagen, also was ich auf Studienfahrten immer als sehr gewinnend empfunden habe, ist, dass man abends zusammen essen gegangen ist. Weil da kann man die Eindrücke des Tages verarbeiten. Die Schüler haben das, glaube ich, auch immer sehr genossen, wenn wir in Rom abends nochmal 19, 20 Uhr zusammen essen gegangen sind und den Tag haben Revue passieren lassen. Es ist ja für einen zum Beispiel Biologie-Leistungskurs nicht so ohne weiteres möglich. Die sind gerade in Amsterdam gewesen, der andere in Prag. Die Eindrücke aus dem Anne-Frank-Haus oder bei dem Besuch, von dem Besuch in Lidice im Biologieunterricht zu verarbeiten. Ich denke mal, da ist das sinnvoll. Man macht das auf der Fahrt selbst und auch auf der Zugfahrt. Also ich habe das immer sehr genossen, dass man so den Tag gemeinsam abschließt.
Es gibt ja auch den Satz, beim gemeinsamen Abendessen beginnt die Demokratie. Damit würde ich ganz gerne Herrn Stolz noch mal fragen aus wissenschaftlicher Sicht. Wir haben natürlich irgendwie fachliche Themen, aber wir haben natürlich auch soziale Themen auf solchen Fahrten. Wie wichtig sind die sozialen Themen, auch das Erlernen von sozialem Verhalten?
Ich glaube, die sind unheimlich wichtig, gerade bei jüngeren Schülern. Selbst bei meinen Studierenden sehe ich das immer wieder, dass es gerade bei längeren Fahrten zu Krüppchenbildungen kommen kann. Je nach Gruppe, das kann sehr unterschiedlich sein, dass es auch da kleine Konflikte gibt, die auch, sage ich mal, zu mir vordringen. Und das ist eine unheimlich wichtige Komponente, diese soziale Komponente.
Frau Appun, wie haben Sie das erfahren als Schülerin?
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man einen Zusammenhalt erzeugt bei Klassenfahrten. Ich kann aber nicht behaupten, dass das immer erfolgreich war. Also jetzt bei der letzten Abschlussfahrt gab es gar keine gemeinsamen Mahlzeiten, da haben sich alle selbst drum gekümmert. Und auch die Gruppe wurde öfter mal geteilt, wenn es verschiedene Aktivitäten gab. Und da kam so ein bisschen dieser gemeinsame Aspekt von, man wird jetzt einfach mal gezwungen, sich zusammenzusetzen, beispielsweise bei einer Mahlzeit, fand ich ein bisschen zu kurz, wenn man das mal vergleicht mit der Mittelstufe zum Beispiel.
Und wenn Sie auf Ihre letzten Fahrten schauen und unter dem Aspekt der Demokratiebildung, des sozialen Verhaltens untereinander, haben Sie das Gefühl, dass die was gebracht haben?
Ich denke, damit man wirklich von Demokratiebildung sprechen kann, hätte ein bisschen mehr Demokratie stattfinden müssen. Also hätte man ein bisschen mehr in die Entscheidung eingebunden werden müssen, ein bisschen öfter gesagt werden müssen, wir stimmen jetzt einfach ab, ob wir vormittags oder nachmittags irgendwo hinfahren, wir stimmen ab, ob wir in das oder das Museum gehen. Und das hat eben ganz wenig stattgefunden. Von daher kann man da von Demokratiebildung, denke ich mal, wenig sprechen. Und ich denke, dass meine Erfahrung jetzt nicht ungewöhnlich ist.
Das ist also schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt auch schon mehrfach bei Ihnen allen gehört habe, dass es wichtig ist, dass man das gemeinsam macht. Herr Wieneken, wie läuft das denn normalerweise in der Schule bei Ihnen, wenn so eine Klassenfahrt oder Stufenfahrt ansteht und das Programm entworfen wird? Ist das im Unterricht, dass man sich darüber unterhält, was dort eigentlich passieren soll? Oder gibt es da extra Veranstaltungen? Werden die Eltern beteiligt?
Das frisst einige Stunden Unterricht, die Vorbereitung einer solchen Fahrt. Und es geht natürlich damit los, wo wollen wir überhaupt hinfahren? Und da kann es auch mal zu längerwierigen Auseinandersetzungen kommen. Also diese Fahrt nach Oslo und Kopenhagen, die war zum Beispiel lange umstritten in dem Kurs. Also das macht man im Unterricht. Und da bereitet man auch vor, mit welchen Themen wollen wir uns dort beschäftigen, wer übernimmt auch welche Aufgabe. Und die Nachbereitung, die kommt so meiner Erfahrung nach eher dann ein bisschen kurz im Vergleich zur Vorbereitung.
Ein Hörer hat gerade geschrieben, nochmal zum Thema Fernreisen, hat leider keinen Absender dazu geschrieben. Zum Thema Fernreisen, man kann Bildung auch in der Nähe bekommen. Also ja. Bei Ihnen sehe ich jetzt Oslo, Kopenhagen auch und Prag, aber die Nähe findet nicht so oft statt. Das ist einfach Fakt.
Also wenn Sie den Abiturienten vorschlagen, wir machen als Abschlussfahrt eine Radtour von der Mainquelle bis zur Mündung, dann bekommen sie ein Problem. Also das machen die nicht mit. Es muss schon eine europäische Hauptstadt sein. Es muss schon eine Großstadt sein, so wie Prag oder Amsterdam, warum auch immer. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gruppenerlebnis auf so einer Radtour noch viel deutlicher stärker wäre. Ja, dass es ein wunderbares Erlebnis wäre, aber das müsste man diktatorisch gegen die Schüler durchsetzen und das ist nicht unser Stil.
Herr Stolz, sollte man es durchsetzen aus wissenschaftlicher Sicht diktatorisch?
Nein, da bin ich ganz bei dem Herrn Wienicke, dass man das nicht kann. Und ich habe das ja auch schon erlebt, dass dem eben so ist. Die Leute wollen eben in diesem Alter, vor allem in die großen Metropolen, und diese Top-Klassenfahrtziele stehen meistens ganz, ganz oben. Ich finde es auch sehr, sehr reizvoll, was er beschreibt. Also eine Radtour von der Quelle bis zur Mündung beim Main, warum nicht? Aber ich glaube auch, das kriegen sie nicht durchgesetzt und es würde eher böses Blut erzeugen, wenn sie versuchen würden, sowas durchzusetzen.
Naja, Frau Apun hat ja gerade gesagt, man war vielleicht vorher auch mal ein bisschen skeptisch, aber wenn die Schülerinnen und Schüler dann auf der Fahrt waren, haben sie gemerkt, dass auch ein zunächst mal nicht so attraktiv scheinendes Ziel vielleicht doch ganz schön ist, Frau Apun. Brauchen Sie da mehr Druck von außen als Schülerinnen und Schüler?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, dass man jetzt ein Museum zum Beispiel doch erstaunlich interessant macht, weil man sich normalerweise nicht für Kunst interessiert und sowas generell. Ich glaube, vielen Schülerinnen und Schülern ist das eben vor allem für die Abschlussfahrt dann doch wichtig, dass das irgendwie was Besonderes ist vom Reiseziel her und nicht was irgendwie nah an der Heimat ist und was irgendwie zu alltäglich ist in Anführungsstrichen, sondern das soll irgendwie was sein, was in Erinnerung bleibt, einfach weil es was Besonderes ist.
Man könnte jetzt natürlich nachfragen, was ist denn mehr besonders, die Radtour am Main oder die Fahrt nach Barcelona? Die
Radtour.
Ja, ganz klar. Ja.
Und Frau Apun, was sagen Sie im Moment?
Es ist schwierig zu sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Radtour im Endeffekt sogar ganz schön sein könnte, wenn man sich eben drauf einlässt. Aber ich schätze, dass wenn das eben so von oben aufwärtsgezwungen ist und da eigentlich von Anfang an eine negative Grundstimmung gegen herrscht, dass es dann auch kein schönes Erlebnis wird, wenn alle eben mit der Einstellung reingehen. Wir wollten das nicht, wir wurden hier gerade dazu gezwungen.
Ja, schönes Schlusswort für unsere Sendung. Wohin die Reise geht, machen Klassenfahrten einen Bogen um die Bildung? Man kann vielleicht resümieren, ja, aber, nein. Alles ist drin, je nachdem, wie die Fahrt geplant wird, von wem sie geplant wird und wohin sie dann auch geht. Ich danke Ihnen, die Sie sich beteiligt haben hier an der Sendung, natürlich den Hörerinnen und Hörern, aber auch Hans-Ulrich Wieneken, dem Leiter der Karl-Schurz-Schule in Frankfurt, Lou-Marlene Apun, der Landesschülersprecherin in Hessen und Professor Dr. Christian Stolz von der Universität Flensburg. Am Mikrofon bei Campus und Karriere war Jörg Biesler. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.